Bevor es losgeht mit dieser Folge, ein kurzer Hinweis. In dieser Episode geht es um den Krieg in Sudan und damit auch um Themen wie Konflikte, Gewalt und Vertreibung. Wenn du dich mit diesen Themen nicht so wohl fühlst, dann hör dir diese Folge vielleicht lieber nicht an.
Der Sudan generiert keine Abos. Also ich weiß nicht, wie viele Abos jetzt diese Geschichte da generiert hat. Bestimmt nicht so viele wie Geschichten über die Psyche oder wie viel verdiene ich als Lokomotivführer oder wann schaffe ich es zum ersten Einfamilienhaus. Wir wurden schon an der Stadtrandgrenze vom Geheimdienst abgefangen, ein Auto, das uns verfolgt hatte. Etliche der Patienten, kaum hatten wir sie getroffen, waren sie schon verstorben.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Hallo und willkommen bei 55 Countries. Schön, dass ihr wieder reinhört. In dieser Folge blicken wir mal wieder auf die Lage im Sudan. Dieses Mal geht es vor allem um die Frage, wie man eigentlich über diesen Krieg berichtet. In Folge 51 habe ich bereits die Hintergründe des Krieges erklärt, also wer kämpft da eigentlich gegen wen. Und in Folge 54 haben wir über die Finanzierung der Kriegsparteien gesprochen und die Rolle anderer Länder in diesem Konflikt. Hört da also gerne nochmal rein. Zuletzt hat sich im Sudan ein bisschen was getan. Die sudanesische Armee hat Teile der Hauptstadt Khartoum zurückerobert, unter anderem den Präsidentenpalast. Man kann aber wirklich nicht sagen, dass die sudanesische Armee hier die Guten wären im Kampf gegen die paramilitärische RSF-Miliz. Denn beide Seiten verüben Kriegsverbrechen. Exemplarisch dafür und auch für das Thema der heutigen Folge ist der 25. März. Dort meldete eine NGO aus dem Sudan, dass bei einem Luftangriff der sudanesischen Armee auf einem Marktplatz in Nord-Darfur, das ist eine Region im Westen des Landes, mehrere hundert Menschen gestorben sein sollen. Mich hat diese Meldung an diesem Tag sehr beschäftigt. Einerseits, weil mal wieder sehr viele journalistische Medien gar nicht oder nur sehr klein über diese Meldung berichtet haben und das bei mutmaßlich hunderten Toten. Aber auch, weil ich dann selbst versucht habe, mehr über die Lage zu erfahren und das war echt schwierig. Ich habe die Organisation angefragt, die mir gegenüber von zwischenzeitlich 270 Toten sprach, in anderen Quellen waren es aber nur 50 oder 60. Ich habe über einen Kontakt aus dem Sudan Videos bekommen, die verbrannte Körper auf einem Marktplatz zeigen. Nach Rücksprache mit Kolleginnen wirkten diese Videos authentisch, den genauen Ort konnten wir aber nicht verifizieren. Das Beispiel zeigt also, wie schwer es für Journalistinnen und Journalisten aktuell ist, über den Krieg im Sudan zu berichten. Wir tun aber den Kriegstreibern gleichzeitig einen großen Gefallen, wenn wir nicht hinschauen. In dieser Folge sprechen wir deshalb mit einem Reporter, der ins Land gekommen ist und dort berichtet hat. Wolfgang Bauer, Reporter der Chefredaktion der Zeit, war gemeinsam mit der Fotografin Johanna Maria Fritz mehrere Wochen im Land. Den wirklich sehr lesenswerten Text findet ihr im Zeitmagazin und natürlich verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und jetzt hört ihr, was Wolfgang Bauer vor Ort im Sudan erlebt hat. Lieber Herr Bauer, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
Mir jedenfalls. Vielen Dank, dass ihr euch dem Thema widmet.
Wir hören ja gerade sehr wenig von dem Krieg aus dem Sudan, was ja auch daran liegt, dass so wenige Journalistinnen und Journalisten überhaupt in das Land kommen. Wie sind Sie denn in den Sudan gekommen?
Bei uns hat das relativ einfach funktioniert. Wir haben mit der Botschafterin gesprochen, mit ihrem Team. Wir haben vor Ort mit dem neuen Informationsminister gesprochen und seiner Assistentin. Das ging eigentlich relativ reibungslos.
Und wie lief dann die Einreise ab? Weil ich nehme mal an, man kann ja nicht einfach nach Khartoum fliegen und dann sich da austoben. Wie sind Sie dann letztlich nach Khartoum gekommen?
Also im ganz engsten Sinne waren wir natürlich nicht in Khartoum, sondern wir waren in einem Stadtteil von der Hauptstadt, die Khartoum heißt, als Oberbegriff in Omdurman, was von der Militärregierung, die von der internationalen Gemeinschaft anerkannt wird, kontrolliert worden ist. Und in der Tat kann man da nicht hineinfliegen. Nur das Militär, und das erleidet manchmal auch Abstürze, wie, glaube ich, vor 2 Wochen erst wieder geschehen, als eine Antonov abgestürzt ist mit vielen Toten. Wir mussten über Äthiopien einreisen, nach Port Sudan, in Port Sudan uns dann eine Zeit lang aufhalten, um unsere Beglaubigungspapiere, um unsere Genehmigungspapiere dort dann abzugreifen. Das ging aber auch relativ schnell, weil es vorbereitet war. Und dann sind wir über die Wüste von Port Sudan, Rotes Meer, mit dem Auto 2 Tage lang nach Omdurman gefahren.
Wie bereitet man eine solche Reise vor oder wie lange dauert die Vorbereitung für eine solche Reise? Weil das ist ja sicherlich auch nicht ganz ungefährlich, sich dann durch dieses Gebiet zu bewegen.
Also ganz wichtig ist, dass man halt gute Kontakte vor Ort hat und wir haben einen ganz fantastischen Übersetzer, mit dem ich schon seit 2019, seit der Revolution arbeite. Der kennt die Leute, der kann Gefahren einschätzen, der hat selber auch Kinder und ist ein verantwortungsvoller Kollege. Und ja, wenn man in Port Sudan ist, würde ich sagen, ist keine große Gefährdung gegeben. Und auch bei der Reise durch die Wüste, außer für diesen verrückten Verkehr, was sie ja meistens in Afrika haben, ja, würde ich jetzt als die Gefährdung als relativ gering bezeichnen. Es gibt halt sehr viele Checkpoints, also tatsächlich alle 2-3 Kilometer Checkpoints, bemannt von unterschiedlichen Sicherheitsagenturen, die Polizei, das Militär, unterschiedliche Militärs, die Militärpolizei, die sogenannten Geheimdienste. Und alle haben da ihre Pöstchen. Manche wollen auch Geld haben. Wenn man zum Beispiel an der Windschutzscheibe einen kleinen Riss hat, da muss man dann öfters für zahlen. aber eine Gefährdung würde ich jetzt, hätte ich jetzt da nicht empfunden. Die Gefährdung beginnt dann ab der Reichweite der Artillerie und der Drohnen, der auf unserer Seite RSF, wenn man dann Omdurman näher kommt.
Ihr Ziel war ja, dass, wie der Text im Zeitmagazin auch heißt, das letzte Krankenhaus. Wie war Ihr erster Eindruck, als Sie dort angekommen sind?
Nun, erstmal ein chaotischer. Man muss sich erstmal organisieren. Es gibt da ja keine Hotels mehr und selbst wenn es sie gäbe, wäre es aus Sicherheitsgründen nicht empfehlenswert, sich in einem solchen einzuquartieren, weil man dann Zielscheibe ist. Also haben wir über befreundete Menschen dort ein verlassenes Apartment, ein verlassenes Haus organisiert, das wir dann erstmal bezogen haben. Wir wurden schon an der Stadtrandgrenze vom Geheimdienst abgefangen, ein Auto, das uns verfolgt hatte, dann nonchalant gestoppt hatte, um uns dann auch gleich aufzuklären, dass wir als allererstes gleich beim Pressesprecher des Militärs in Omdurman vorbeischauen sollten. Das haben wir dann auch gleich getan. Und der sagte zuerst, na, maximal 2 Tage im Krankenhaus. Wir konnten ihn dann doch auch überreden, uns mehr Tage zu gewähren. Der gibt einem dann erstmal Papiere, dass man sich bewegen darf dort. Seine Telefonnummer ist ganz wichtig, falls es eben zu Komplikationen kommt, dass man ihn anrufen kann, sofern Telefonnetz vorhanden. Und dann haben wir auch einen Minder bekommen. Wissen Sie, was ein Minder ist?
Ich weiß das nicht und diejenigen, die es dann hören, bestimmt auch nicht.
Das ist also ein Begleiter der Regierung, der einen dann nicht mehr von der Seite weichen sollte, um sicherzustellen, dass man gut arbeiten kann. So, also die offizielle Höflichkeitsformulierung. Er hat natürlich mehrere Aufgaben. In unserem Fall war das jetzt ein pensionierter Offizier, ein sehr netter Mensch, der vor allem dann die Fotografin begleitet hat, die Johanna Maria Fritz, die beim Fotografieren natürlich immer wieder mehr auf Probleme stößt als ich mit meinem Notizblock und meinen stundenlangen Gesprächen. Und er hat dann tatsächlich auch mehr geholfen und hat in keinster Weise unsere Arbeit behindert, muss ich sagen. Er war auch nicht bei den Gesprächen dabei, nachdem ja das Krankenhaus haben gefragt, wie der erste Eindruck war. Da stürzen sich alle Geheimdienste des Krankenhauses auf ein. Und das sind 3 Stück. Die miteinander konkurrieren und alle 3 unabhängig voneinander wollen klar machen, dass man also keine Gefährdung darstellt, dass man kein Spion ist, dass man nicht mitschreibt, wenn wie viele Soldaten da eingeliefert wurden, welche Wunden die haben, wo die verletzt wurden, angeblich militärische Geheimdienste, manchmal kommen ja auch verletzte RSF-Kämpfer von der Gegenseite, die werden dann eingeliefert. Auch da sind sofort dann Geheimdienstleute um diese verletzten Männer herum und die Ärzte kümmern sich um die Wunden, die Geheimdienstleute kümmern sich um die Informationen, was hinterher passiert, das weiß ich nicht. Und das hat eine Zeit gedauert, bis wir alle 3 Geheimdienste von unserer Harmlosigkeit haben überzeugen können und dass es uns hier nicht um militärische Geheimnisse geht, sondern tatsächlich um das Schicksal der Menschen in diesem Krankenhaus, die alle miteinander unter diesem einen Krieg leiden.
Vielleicht mal ein kurzer Einschub. Jetzt klingt das alles, wie Sie das so schildern, also natürlich sehr kompliziert, aber nicht unmöglich, dort zu berichten. Dennoch sehen wir, dass sehr viele Medien sehr wenig über den Sudan berichten und zumindest aus von dem, was ich höre, zumindest Schwierigkeiten haben, in den Sudan zu kommen oder es vielleicht auch nicht wollen. Würden Sie sagen, dass wir wesentlich mehr über und auch aus dem Sudan berichten können?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja der Grund, warum ich mich für diese Geschichte entschieden habe, zur jetzigen Zeit, als alle Aufmerksamkeit auf die Ukraine, den Gazastreifen, dann später ja auch Syrien etc. liegt, auf jeden Fall nicht auf diesen Sudan. Also der Sudan war noch nie im Brennpunkt unserer Medien, also so wie ich mich erinnern kann. Ganz, ganz selten, dass da mal irgendeine Schlagzeile bei uns vorkam und sogar neulich, als ein Bus getroffen worden ist in Omdurman. Ich glaube, da sind über 50 Leute gestorben. Die sind auch alle in unseren Anführungsstrichen Krankenhaus dann eingeliefert worden. Gab es in den deutschen Medien kaum eine kleine Meldung darüber. Und stelle sich das Gleiche vor, wenn das in England passiert wäre, in Belgien, Österreich oder gar in Deutschland. Also der Sudan ist völlig außerhalb unserer Wahrnehmungsschwelle. Glaube ich, das ist der eine Grund, warum im Moment wenig berichtet wird, weil die Medien noch selektiver als früher auswählen, von wo sie berichten. Noch selektiver als früher deshalb, weil noch weniger Geld in dieser Industrie vorhanden. Noch mehr geguckt wird, was klickt und was Abos generiert. Und der Sudan generiert keine Abos. Also ich weiß nicht, wie viele Abos jetzt diese Geschichte da generiert hat. Bestimmt nicht so viele wie Geschichten über die Psyche oder wie viel verdiene ich als Lokomotivführer oder wann schaffe ich es zum ersten Einfamilienhaus. Die werden geklickt, dass es nur so raucht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das die Zukunft der Medien nun sein sollte. Das ist der eine Teil und tatsächlich ist es, dann haben es die Sudanesen den Medien auch nicht gerade sehr einfach gemacht, nun in das Land zu reisen. Das, glaube ich, lockert sich jetzt etwas, da das Militär, also der eine General, der gegen den anderen kämpft, die international anerkannte Regierung, die in Port Sudan sitzt, militärische Fortschritte zu verzeichnen hatte über die letzten Monate, Stadt für Stadt so ein bisschen zurückerobert. Ja, das wollen sie präsentieren, das wollen sie darstellen, um eine größere internationale Unterstützung zu finden.
Schauen wir zurück in das Krankenhaus. Für die diesen Text, der wirklich sehr empfehlenswert ist, nicht gelesen haben, nehmen Sie uns mal mit, wie sieht es aus in diesem Krankenhaus, gerade wenn man vielleicht im Vergleich ein deutsches vor Augen hat.
Das ist ein relativ kleines Krankenhaus, das Alnau Teaching Hospital. War ursprünglich für Nachbarschaften geplant, also eher für die Nahversorgung. Omdurman, Bari und Khartoum, das sind die drei Städte, die den Großraum Khartoum ausmachen, haben viele Krankenhäuser und Kliniken. Die meisten von denen sind zerstört, beschädigt, beziehungsweise fast bar allen Personals. Und das Alnau-Krankenhaus in Omdurman ist das einzige, was so einigermaßen funktionabel noch ist, also in dem noch operiert wird, die verschiedene Abteilungen haben. Und deswegen hatten wir uns entschieden, eben uns auf dieses Krankenhaus zu konzentrieren. Sehr spannend auch in diesem Krankenhaus, dass es eben zwei Gesellschaften gibt, also zwei Strömungen. Das eine ist das Gesundheitsministerium, das ist die alte Nomenklatura vom alten Regime, geprägt noch vom alten Diktator, der da jahrzehntelang an der Macht war. Und neun jungen Freiwilligen, die damals 2019 auch die Revolution, die riesigen Proteste auf der Straße vorangetrieben haben, die Demokratie haben wollen und das Militär, egal welcher Farbe, welcher Uniformfarbe, aus der Politik raus haben wollen. Und beide Seiten betreiben dieses Krankenhaus. Von außen sieht das unspektakulär aus. Das ist so ein Betonbau aus den 70er Jahren. Flachbau, Kernbau mit mehreren Geschossen. In der Mitte gibt's ein Saal oder ein Zentrum, in dem die Operationen stattfinden. Und Ja, man kommt rein. Dieses Krankenhaus ist gesäumt von Flüchtlingen, die in unterschiedlichen Schulen, unterschiedlichen Gebäuden untergebracht sind. Die schlafen alle auf Bastmatten, sind auch ständig dem Beschuss ausgesetzt. Immer wieder kommen Flüchtlinge, Kinder und Frauen, die dort lagern, auch ums Leben, werden verletzt. Das Krankenhaus selber ist abgeschirmt durch eine Mauer, drei Zufahrten. Es gibt so ein Krankenhaus, Security-Personal, mit Gewehren bestückt. Man sollte offiziell Waffen, sofern man welche hatte, am Eingang abgeben. Das wird aber bei weitem nicht immer eingehalten. Wenn das Militär gerade wichtige Leute zu versorgen hat, dann rauschen die da mit ihren Jeeps und ihren Verletzten und ihren Waffen auch mal schnell ins Krankenhaus. Und dann strotzt es in der Notaufnahme vor Kalaschnikows, was immer wieder auch zu brisanten Situationen führt. Und dann kommt man in die Notaufnahme. Das hängt dann vom täglichen Beschuss ab. Manchmal ist die relativ leer, ganz leer nie. Und dann wiederum ist der Boden quasi bedeckt von Verletzten. Und muss man aufpassen, dass man nicht auf dem frischen Blut ausrutscht, das überall da ausgespritzt ist. Und kämpfen fortwährend die Ärzte und das Pflegepersonal um das Leben der Verletzten. Und dann gibt es, die Flure sind vollgepackt mit stationär untergebrachten Patienten. Es gibt dann auch eine Privatabteilung vom Direktor selber, die ist relativ leer, da muss man mehr zahlen. Also das System hat sich noch gehalten. Und überhaupt die Bürokratie im Krankenhaus hat sich noch gehalten. Deshalb habe ich davon erzählt, dass die Formulierung verwandt ist, das Krankenhaus eine Insel der letzten Ordnung in einer Stadt der Anarchie und des Chaos ist. Bürokratie ist ja manchmal so fürchterlich und ein Schrecken, aber in der Situation dann fast schon wieder ein Trost.
Sie beschreiben das in diesem Text auch, die medizinischen Umstände sind wirklich verheerend und alles andere als hilfreich für die Menschen dort. Wie schaffen es die Ärzte dort trotzdem, diese Kraft zu bewahren, die Menschen dort zu versorgen oder zumindest die Hoffnung zu haben, diese Menschen irgendwie wieder zusammenzuflicken?
Ja, die sind meines Erachtens allesamt Helden, die dort ja auch selber in extrem gefährdet. Das Krankenhaus wird auch noch zur Stunde immer wieder beschossen. Neulich ist wieder ein Freiwilliger ums Leben gekommen, ein junger Mann. Die Gegenseite beschießt es mit Raketen, um zu verhindern, dass eben sich das Gefühl der Normalität in Omdurman einstellt, dass das Militär behaupten kann, hey, wir haben die Lage unter Kontrolle. Die wollen, dass die Leute fliehen. Und die Ärzte sagen, was sollen wir denn anderes tun? Wir können doch nicht zulassen, dass jetzt unsere Landsleute allesamt sterben, die da verletzt werden in diesem Konflikt. Dann ist es natürlich auch eine kleine Einnahmequelle. Die einzige NGO, die dort hilft, ist Ärzte ohne Grenzen. Die bezahlt oder die finanziert die Notaufnahme samt Honoraren, Gehältern. Das schließt sogar die Putzkräfte mit ein. Aber alles, was nicht unmittelbar mit quasi, würde ich sagen, Erste Hilfe zu tun hat, das bezahlen sie nicht. Also das Krankenhaus hat null Budget. Die Regierung hat mal irgendwann $10,000 gegeben, vor anderthalb Jahren oder so. Aber ansonsten, laut Auskunft vom Direktor, stehen die ohne jegliche Mittel da, sind von diesen kärglichen Spenden, die es gibt, abhängig. Die meisten Patienten werden versorgt von dieser freiwilligen Organisation, von denen ich eben erzählt habe, die da eine Apotheke betreiben. Die kriegen Spenden von der Exilgemeinde, der Diaspora der Sudanesen in aller Welt, sind ihrerseits aber auch tief verschuldet, also soweit ist es nicht her mit diesen Spenden, und verteilen umsonst gegen Rezept, die Ärzte ausgestellt haben, Medikamente. Also 70-80% der Patienten laut Ärzteaussage können sich selbst die einfachsten Medikamente nicht leisten, wie Schmerztabletten oder also von Insulin ganz zu sprechen, oder oft fehlt den Leuten das Geld für Verbände, Mullbinden. Und die Leute kommen verletzt ins Krankenhaus, die Ärzte ringen um ihr Leben, aber häufig muss man sagen, gelingt es ihnen nicht. Häufig sind sie am Ende ihrer Kunst, die Patienten am Ende ihrer Kraft, die Familien am Ende ihrer finanziellen Mittel. Scheitert der Versuch, jemanden zu stabilisieren.
Weil die Frage immer wieder kommt, gibt es Möglichkeiten, dann an dieses Krankenhaus zu spenden, wenn über MSF, also Ärzte ohne Grenzen?
Ich glaube, bei MSF kann man jetzt nicht spezifisch für dieses Krankenhaus spenden. Ich glaube, da kann man für den Sudan spenden. MSF arbeitet auf beiden Seiten der Front, muss ich hinzufügen. Wir versuchen von der Zeit gerade ein Spendenkonto einzurichten, wir haben ja viele Anfragen jetzt bekommen nach diesem Artikel, um die Spenden zu bündeln und dann gebündelt an das Krankenhaus zu überweisen, beziehungsweise an die freiwilligen Organisationen.
Sobald es dann einen Link gibt, dann packe ich den dann zu dieser Folge dann dazu. Mein Eindruck in diesem Text ist, was mir auch so gut gefallen hat, sowohl im Text als auch in den wirklich tollen Fotos von Johanna Maria Fritz, ist, dass ich den Eindruck hatte, dass die Menschen trotzdem sehr würdevoll dargestellt werden. Oft ist das nicht so, finde ich, in Kriegsberichterstattung. Was würden Sie sagen? Wie berichtet man angemessen über einen Krieg und über die Menschen dort?
Ja, eine weite Frage. Ich glaube, man muss sich Zeit nehmen. Man darf die Leute jetzt hier die Verletzten im Krankenhaus, die Leidenden nicht nur als Opfer wahrnehmen und beschreiben, sondern sollte versuchen, auch zum Rest ihrer Persönlichkeit vorzudringen und zu verstehen, was sind denn das für Menschen? Jeder hat da sein kleines Universum um sich herum, seine Identität, sein unglaubliches Wissen, was er sich im Leben angeeignet hat, wenn es Erwachsene sind. Und ich versuche zumindest die Leute nicht nur als leidende Menschen darzustellen, sondern auch ja als also ganzheitlich, so dass man so wie ich meinen Nachbar beschreiben würde hier in Reutlingen, wo ich wohne, daran gebricht's häufig gerade bei Afrika-Berichterstattung. Sowohl fotografisch als auch textlich, dass die Farben des Exotischen zu grell sind und die Betrachter es nicht schaffen, durch dieses Grelle auch einfach die Normalität und das Du zu finden, so wie wir das Du in unserer Nachbarschaft in Deutschland womöglich finden. Das ist die große Herausforderung, dass man nicht nur das Er und Sie sieht, sondern tatsächlich das Gegenüber. Wichtig ist, dass man einen guten Übersetzer hat, so dass mein Arabisch ist sehr mickrig, so dass man wirklich ein Gespräch führen kann mit diesen Leuten. Oft im Journalismus müssen sich Kollegen behelfen mit Übersetzern, die halt nur technisch übersetzen können, also was bist du, was arbeitest du, was ist wann passiert. Aber dass die Sprache dieser Übersetzer reicht nicht aus, um über Träume, Visionen, Leidenschaften mit den Menschen zu reden, weil einfach dann, ja, das meistens ja das Englisch dann zu schlecht ist. Und es dreht sich alles um die sprachlichen wie sozialen Qualitäten des Übersetzers, weswegen ich meistens mir mehrere Tage sogar Zeit nehme, um den richtigen zu finden, beziehungsweise dann auch tausche und den Kollegen sage, du, das geht so miteinander nicht. Und dann nochmal pausiere eine Recherche, also kurz auf Stopp lege vor Ort, weil ich merke, ich komme den Menschen nicht nahe genug über den Kollegen, der mich begleitet oder die Kollegin, ich muss nochmal neu suchen.
Und sicherlich gehört da ja auch ein gewisses Einfühlvermögen für, weil auch ich stelle mir vor, gerade in dieser Situation, wo die Menschen leiden, wo sie verletzt sind, dass sich Menschen überhaupt dort die Zeit nehmen, sich einem fremden Journalisten zu öffnen, stelle ich mir nicht so leicht vor.
Na, das müssen Sie sich als ziemlich leicht vorstellen. Die Leute haben ein großes Mitteilungsbedürfnis da in diesem Krankenhaus. So sehr, dass wir, ich habe es ja einmal beschrieben, auch im Text, kaum vorangekommen sind nach ein paar Tagen, als ich rumgesprochen hatte, dass wir da sind, als einzige Ausländer im Prinzip, und wir kaum vorangekommen sind bei unseren Gängen durch die Krankenhausflure, ständig Leute versucht haben, uns ihre Geschichten, ihre Leidensgeschichten zu erzählen und auch dann natürlich sich Hilfe erhofften von uns, die wir, wir sind keine NGO, nur in den seltensten Fällen haben, leisten können. Wichtig ist bei allen immer die Zeit und wir waren ja 9 bis 10 Tage dort und ich habe versucht, wie so ein Arzt auf Visite quasi, jeden Tag die gleichen Patienten und Patientinnen zu besuchen, manchmal zweimal. Und dann setzt man sich einfach hin, am Anfang sind alle aufgeregt, man erzählt sich was oder die Angehörigen erzählen einen was und umgekehrt. Aber irgendwann kennt die einen und man kennt sie und das ist dann, das sind so die Momente, die eigentlich am spannendsten, weil am authentischsten sind, dass man dann einfach nebeneinander sitzt und auch mal schweigt und einfach schaut, was passiert und dann mal wieder miteinander redet, um dann wieder zu gehen, um dann auch wieder zu kommen. Ja.
Wie schafft man das? Ich meine, Sie berichten ja schon lange aus Kriegs- und Krisengebieten, dann einerseits irgendwie emotional involviert zu bleiben, aber auch nicht zu sehr und aber auch nicht zu sehr abzustumpfen. Fällt Ihnen das schwer manchmal?
Ja, klar, das ist jedes Mal eine Gratwanderung. Und besonders jetzt bei dieser Geschichte, wo ja die Leute, kaum haben wir sie getroffen, also etliche der Patienten, kaum hatten wir sie getroffen, waren sie schon verstorben. Ja, da bist du natürlich erstmal ausgenockt und musst dich selber erstmal fassen. Die Fotografin, die Johanna, die hat einfach mal auch einen Nachmittag lang Handchen gehalten mit einer Mutter, mit einer sehr jungen Mutter, deren Kind gerade verstorben war, weil sie nicht mehr fotografieren konnte und wollte. Bei mir hat sich, glaube ich, so eine Art Resilienz herausgearbeitet über die Jahre, in denen ich das mache. Das ist jetzt nichts, was jetzt Reportern, die aus Krisenberichten zu eigen ist, sondern das müssen auch Notärzte sich zu eigen machen. Das müssen Altenpfleger und Pflegerinnen sich zu eigen machen, weil wenn einen das Erlebte dann so sehr verfolgt, dass man zum Beispiel nicht mehr schlafen kann und die eigene Gesundheit angegriffen wird, allein dadurch, dass man nicht mehr abschalten und sich entspannen kann, dann muss man aufhören. Dann muss man was anderes machen, weil dann wird man nur zum weiteren Opfer oder zum weiteren Erkrankten. Und das ist ja dann wahrhaftig nicht Sinn der Sache. Ich kann, glaube ich, relativ gut zwischen zwei Realitäten unterscheiden. Der Realität, die meine eigene ist, und die Realität anderer Menschen in schwierigen Situationen. Und ich weiß, wenn ich gerade glücklich bin und ich gerade das Leben genieße, die Sonne auf meinem Gesicht, gutes Essen, ein gutes Buch, was auch immer, dass in demselben Moment Leute in unvorstellbaren Schmerzen liegen, ständig, seit meiner Geburt bis zu meinem Tod wird das so sein, diese Parallelität. Und damit muss man einfach lernen, umzugehen, sonst zerbricht man einfach auch an der Weite dieser Welt.
Wenn man es ein bisschen umdreht, eine ein bisschen abgedroschene Frage, aber was treibt Sie dann immer noch an, in diese Gebiete zu gehen, obwohl das Interesse daran gering ist, obwohl die finanziellen Ressourcen immer schlechter sind?
Weil ich das Privileg habe, bei der Zeit zu arbeiten und der Zeit es nun wirtschaftlich gut geht gegen den allgemeinen Trend. Ich glaube, weil die Leute genau das suchen, Geschichten, die ungewöhnlich sind, Geschichten, die genauer hingucken, aus unterschiedlichen Perspektiven berichten, sich Zeit nehmen. Es wäre ja quasi schon fast eine Sünde, wenn ich jetzt bei einer der wenigen Organe zu Hause bin, die diese Möglichkeiten haben und mich machen lassen und ich es dann nicht täte. Um mal darauf eine ganz einfache logistische Antwort zu geben. Und persönlich habe ich lieber den Schrecken vor mir, also sehe ihn lieber an, als ihn hinter mir, hinter meinem Rücken zu wissen. Aber das ist sicherlich auch eine Temperamentsfrage und ich habe nach wie vor auch die Vorstellung, dass ich vielleicht mit diesen Reportagen nicht die Welt verändern kann, aber quasi Tropfen für Tropfen, Buchstabe für Buchstabe, dann halt doch vielleicht, das eine oder andere sich zum ein bisschen besseren wendet.
Das leitet gut über zu dem konstruktiven Ende des Gesprächs, um das ich mich eigentlich fast immer bemühe. Gibt es etwas, das Sie ein wenig hoffnungsvoll stimmt nach dieser Reise im Sudan, dass natürlich sich vielleicht dieser Krieg in Luft auflöst, aber dass das Leid sich mindert?
Ja, speziell die Freiwilligen, die ich da getroffen habe. So viele junge Leute, die durch alles Mögliche gegangen sind, zum Teil hochgebildet und die immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass der Sudan sich, dass er zum Frieden findet und dann nicht nur einen Frieden der Friedhofsruhe, sondern auch zu einem Frieden mit Freiheit, die mir sagen, aufgeben können wir uns gar nicht leisten. Wenn wir das nicht schaffen, dann schaffen wir das für unsere Kinder oder Kindeskinder, aber jetzt liegt's an uns. Da sagen Leute, die ständig unter Beschuss sind, die auch fliehen könnten nach Port Sudan und woanders hin, die nicht jeden Tag in diesem Krankenhaus arbeiten müssten, aber es tun, weil sie wissen, das ist jetzt ihre Generation, auf die es ankommt. Wer macht es denn, wenn nicht sie? Und die Begegnung mit solchen Menschen, wie kann das einen nicht Hoffnung geben für einen selber auch?
Dann hoffen wir mal, dass sich diese Hoffnung ein bisschen bewahrheitet und sich die Situation verbessert. Herr Bauer, ganz lieben Dank für die Zeit und das Gespräch.
Ich danke euch. Wir müssen halt weiter hingucken.
Wir müssen weiter hingucken. Das ist sehr wahr. Und bedeutet natürlich, wenn euch der Krieg im Sudan interessiert, dann zeigt das auch. Klickt die Texte an, schaut die Reportagen aus dem Land, die es gibt und schreibt den Redaktionen Nachrichten und teilt natürlich auch gerne diesen Podcast. Zum Abschluss möchte ich euch aber mal wieder auch die Perspektive aus dem Land direkt liefern. Und die kommt von Yashin Muhajir. Er kommt aus dem Westen des Landes und musste sein Studium wegen des Krieges abbrechen und seine Heimatstadt Al-Fasher verlassen. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie denn gerade die humanitäre Lage in seiner Region ist.
The humanitarian situation here in our city, it seems like better than previous 2 months, 3 months, you see, because I can see there is arrival of a lot of organizations. They came, so they provided, assistance, like food sometimes, and non-food items, something for hygiene protections, something like that, and even there is a specific organization, they provided water inside here in Tawila. But Tawila also contained another areas around it. But that area has new arrival. And that arrival, they are not access food. Yeah, they are living out in the doors. You know, they are living under trees. They are living without any shelter, without any food, or there's a shortage of anything. I visited that area more than twice last month during the Ramadan. I visited, but they are basically in need, you know. But that is our situation because their arrival also, once again, they are coming from Zamzam, they are coming from Al-Fashin, they are coming from Tabit. That area was recently attacked by RSF.
Also die Lage hat sich dort in der Region inzwischen ein bisschen verbessert. Hilfsorganisationen haben einen besseren Zugriff, aber noch immer geht es vielen Menschen dort im Sudan sehr, sehr schlecht. Es gibt Angriffe von der RSF, wie Yassin sagt, aber auch eben von der anderen Seite, von dem sudanesischen Militär. Und ich habe ihn dann gefragt, weil eine Lösung in diesem Konflikt ja so wahnsinnig schwierig ist, was sich denn die Menschen wünschen oder was er sich wünscht, wie es in diesem Krieg weitergehen könnte.
I see the ceasefire is in the forefront of my ambitions, by the way. And I'm calling for everyone and the two partners and even international community and those who have hand so as to stop this war. You know, I'm calling for what? Because we lost many people and many people living in IDP camps, they are in very bad situation. Based on that, we need ceasefire, and that again we can regain our community and we rebuild our country. Yes, that is my perspective for this ongoing war. You know, military daring and you know, like victory whatsoever. We are just Sudanese and we are fighting because of personal interests. You know, even if it's RSF and SAF, they were paramilitary groups. You know, and because of their interest, they are now in war. But who is going to benefit? What is the beneficiaries of this war? This war has no benefit. This war just destroyed the infrastructure, destroyed people, and killed people. And it torn everything. You know, we don't like this. I don't like this. And for many people, they don't like this war. And we're always not something new for us. We are in war, internal war, I mean, since 2003. Till now, we are mobilizing, we are tortured, we are raped, we are whatever. You know, every bad thing is happening for us. So ceasefire means wars. Ending the war is my perspective. It is my idea, by the way. Thank you very much.
So, also die Perspektive von Yassin aus dem Sudan. Ich hoffe, ihr konntet halbwegs folgen, aber ganz klar ist, er und viele Menschen dort wünschen sich natürlich einen Waffenstillstand und dass sich das Leid mindert oder ganz aufhört. Denn klar ist, die Zivilbevölkerung leidet unter dieser Auseinandersetzung im Sudan am meisten. Deshalb möchte ich natürlich auch bei 55 Countries weiterhin hinschauen und das wird bestimmt nicht die letzte Folge zu diesem Krieg im Sudan gewesen sein. Also hört weiter rein und teilt gerne diese Folge, wenn sie euch gefallen hat, bei Social Media oder mit Freundinnen und Freunden. Wenn ihr Lob, Kritik oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder per Mail an 55countries@julian-hilgers.de. Ganz lieben Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Euer Julian. Ciao. Free audio post-production by alphonic.com. 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 Alphonic.com.